Ich habe etwas mitgebracht, und zwar ist das Samen für Blumen. Jeder kriegt einen. Und behaltet ihn mal gut. Das ist eigentlich Zufall, ich habe das noch von der Jungschar in der Tasche. Aber es passt gut. Gibt ja keinen Zufall, wisst ihr ja. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Herrnwort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Das heißt, das Wort Gottes, was ich heute hier dabei habe, das ist das Alte und das Neue Testament, das ist ein Same, der unvergänglich oder incorruptible, sagt man auf Englisch, ist eigentlich stärker so, unzerstörbar auch und unverrottbar, unvergänglich. Egal wie wir versuchen, dieses Wort irgendwie zu zerstören oder irgendwie kaputt zu machen, das bleibt für immer. Und dieses Wort ist ein Same. Jetzt nehmt euch mal den Samen und guckt ihn mal an. Der ist ja so klein. Und in diesem Samen, müsst ihr euch jetzt vorstellen, ist alle Information, jetzt angenommen, euer Same wird eine Orchidee oder vielleicht für manche lieber eine Essblume oder sowas, bleiben wir bei der Orchidee. In dem Samen sind alle Informationen gespeichert, damit daraus eine Orchidee wird. Das ist unglaublich, wie der Schöpfer in diesen kleinen Samen Information rein gespeichert hat. Also auf diesem Samen hat mehr Platz, die Information ist viel dichter wie auf jedem Computerchip, das können wir Menschen gar nicht machen. Und das Wort Gottes hier ist auch so ein Same. Und dort, wo das gepflanzt wird, wo es gegossen wird, wo der Heilige Geist dieses Leben schenkt, da geht es auf und es hat so viel Information, dass daraus was wächst. Und das finde ich erstaunlich. Und unsere Aufgabe in dieser Welt, und das hat die Ilse ja schon angedeutet, Matthäus 28, ein bisschen stärker als Markus 16, wo es heißt, geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das heißt, unsere Aufgabe und unser Auftrag in Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also unsere Aufgabe ist es, diesen Samen des Wortes Gottes oder auch das Evangelium in die Welt zu bringen und diesen Samen irgendwo jemandem zu geben und einzupflanzen. Der Heilige Geist gießt ihn dann, damit in dem Leben von anderen Menschen dieser Samen, wenn er auf guten Boden fällt, Frucht bringt und damit Menschen sich entfalten können wie so eine Blume, wenn man es eine Blume nimmt, oder wie ein Baum oder wie was anderes. Das heißt, unsere erste Aufgabe ist, wir bringen Menschen das Evangelium, eine gute Nachricht, wir bringen diesen Samen und wir befähigen sie durch das Wort Gottes, dass sie in ihrem Leben zur Blüte kommen. Das ist nicht was Schönes. Wir bringen Leben, wir bringen das Wort Gottes, wir bringen Menschen zum Blühen. Mein Thema von der Predigt ist, berufen, um zu segnen und Leben zu bringen. Und dafür habe ich 1. Petrus, wieder der Petrus, den höre ich gerade jeden Tag an, der steckt echt so viel drin, empfehle ich euch mal zu lesen. 1. Petrus 3, Vers 8. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Kennt ihr das Wort noch? Scheltwort? Er hat gescholten, ja. Ich glaube, unsere Kinder verstehen. Ja, doch, die Kinder verstehen das auch noch, oder? Papa schilt nicht so. Sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Das wäre der Vers, den ich für heute ausgesucht habe. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid. Also Petrus, das war ein Jünger Jesu, der war echt nah dran an Jesus. Dem nehme ich das auch ab. Ich finde es sehr praktisch, was er hier sagt. Und er sagt, wir sollen segnen und das ist sogar unsere Berufung. Ich erkläre jetzt nochmal das Wort segnen, mache ich immer wieder, weil manchmal sind Leute da, die haben es noch nicht gehört. Im Griechischen heißt es eulogia, das wäre ein gutes Wort. Lateinisch ist eigentlich besser. Benedizere. Bene ist gut und dizere heißt sagen. Ich sage etwas Gutes. Also segnen heißt, ich spreche etwas Gutes aus über Menschen. Und wenn das noch vom Wort Gottes her genährt ist, hat es Kraft. Also wenn Jakob segnet, spricht er ja prophetisch und er spricht Verheißungen aus. Aber grundsätzlich erstmal, ich spreche Gutes, ist segnen. Und maledizere, jetzt bei Latein wieder, male ist schlecht. Ich bin so malat. Ich rede Schlechtes, fluchen. Und jetzt zurück zum Petrus. Jetzt sagt Petrus, unsere Berufung ist, dass wir Gutes reden. Und unsere erste Berufung ist, so verstehe ich Jesus, dass wir das gute Evangelium, die gute Nachricht reden. Und dass wir durch diese Kraft des Evangeliums, da habe ich drüber gesprochen, diese Dynamis, und durch den Heiligen Geist, der nachher dieses Leben schenkt, in Menschen was Gutes reinwirken, durch das Evangelium. Und das ist unsere Berufung, sagt hier Petrus. Ihr seid berufen, in diese Welt das Evangelium hineinzusprechen und in diese Welt Gutes hineinzusprechen. Damit wäre jetzt für heute schon alles gesagt. Ich habe mal gedacht, könnt ihr jetzt eigentlich auch aufhören, weil alles Weitere ist ja dann auch manchmal vielleicht zu viel gesagt. Also unsere Zunge, Jesus sagt ja, wir sollen gar nicht so viel reden. Und als Prediger wird man auch zur Rechenschaft gezogen, ihr auch, für jedes unnütze Wort. Auch beim Beten sollen wir nicht so viel reden. Also wenn es heute ums Segnen geht und ums Reden, geht es auch ein bisschen um die Zunge. Jetzt habe ich mich mal mit Worten beschäftigt, was Worte denn so sind. Was ist ein Wort? Kommt das jetzt aus dem Gehirn oder wo kommt denn das her? Wenn ich rede, habe ich mir das vorher ausgedacht? Oder rede ich einfach? Und ich habe festgestellt, dass Worte immer so eine Schwingung haben. Vielleicht kennt ihr das. Ich gebe euch ein Beispiel. Man kann zum Beispiel das Wort Ja, das kann man auf 20 verschiedene Weisen sagen. Ich nehme mal 5. So zum Beispiel, ja. Dann habe ich Ja gesagt, aber eigentlich habe ich Nein gesagt. Oder ihr fragt was euren Partner und sagt, ja. Oder ja. 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 Also ich sage immer das Gleiche, aber da ist eine Schwingung dahinter. Merkt ihr das? Ich sage doch nur ein Wort. Deswegen behaupte ich heute Morgen, dass hinter Worten so wie so eine Schwingung oder da steckt was dahinter. Da kommt irgendwas noch mit rüber. In Sprachübersetzung spricht man von underlying structure, also immer so eine Struktur versucht man da zu finden. Wenn man Texte übersetzt, ist es immer wichtig, dass man diese Schwingung erkennt. Es gibt ganz schlecht übersetzte Bücher, die das nicht schaffen. Also Sprache hat eine Schwingung. Dann gibt es ja zum Beispiel Werbung, die nutzen ja auch diese Schwingung, aber die machen das ein bisschen anders. Man nennt es Framing, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Man nimmt Worte und gibt denen eine schöne Form. Zum Beispiel Werbung über Duschgel. Da steht ja dann drauf, erfrischend anders mit dem Frühlingsduft. Heute habe ich sogar ein Duschgel gesehen, das ist 100% klimaneutral und hat 50% des Plastiks ist aus Ozeanen gefischt. Und es ist 24 Stunden, aber jetzt nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, extra fresh. Das ist ja. Und da ist aber auch eine Schwingung dahinter. Also Framing heißt, man gibt einer Sache eine gute Schwingung, auch so einen guten Rahmen. Rahmen ist Framing. Aber die Schwingung dahinter ist eigentlich eine schlechte, weil sie versucht, dich zu manipulieren. Das heißt, die Worte sind eigentlich ganz, ganz süß, aber die Schwingung dahinter ist negativ, weil sie ist manipulativ. Und wenn wir jetzt diese Gedanken ein bisschen weiter spinnen, dann sehen wir, es gibt eigentlich nur zwei Schwingungen. Die Bibel ist tatsächlich immer schwarz-weiß. Es gibt die Schwingung des Segnens und die Schwingung des Fluchens. Und die Zunge, also das, was wir reden, in der Zunge liegt die Kraft für Tod und Leben. Das heißt, wenn es nur schwarz und weiß gibt, nicht alles in der Bibel ist schwarz-weiß, aber vieles, also zum Beispiel hier, in der Zunge, die Zunge hat die Macht über Tod und Leben. 1. Petrus 3, Vers 8 und dann Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das heißt, mit unserer Zunge, mit unserem Mund haben wir die Möglichkeit, mit unserem Sprechen Tod oder Leben zu bringen. Also Jakobus beschreibt es auch richtig so als was ganz Starkes. Er nimmt so ein Bild von einem Schiff, das kann ganz groß sein und mit diesem kleinen Ruder können wir das steuern. Also in der Zunge steckt enorm viel Kraft und zwar so viel, dass wir damit Tod oder Leben bringen können, segnen oder fluchen. Aber wir sind berufen zu segnen. Das finde ich was Schönes. Wir können in anderen Menschen was hervorbringen durch gute Worte. Und dieses Framing, diese Werbung bringt eigentlich keinen Segen. Nur denen, die natürlich das Produkt verkaufen. Aber Werbung ist Manipulation. Ich war ja auch zum Glück schon draußen in der Arbeitswelt ein paar Jahre. Viel auf dem Bau und auf dem Bau wird sich auch nichts geschenkt. Da wird auch recht offen geredet immer. Und ich habe in Firmen gearbeitet, in einer Firma über 10 Jahre, da habe ich noch nie ein Lob gekriegt. Draußen auf der Baustelle. Von meinem Chef vielleicht schon mal, aber draußen auf der Baustelle, da ging es immer noch, mach schneller, warum bist du noch nicht fertig? Das ist aber krumm, das ist nicht im Wasser. Und hier hast du gemurkst. Aber dass dir mal jemand auf die Schulter klopft und sagt, hey, schön, dass du da bist oder cool, hast du das gemacht, da erinnere ich mich nicht dran. Also wir sind berufen zu segnen, erstens mit dem Evangelium, mit unserer Zunge. Zweitens sind wir berufen zu segnen, das Wort wird manchmal auch gebraucht, wenn wir Gott loben. Also wir sollen mit unserer Zunge auch Gott loben, das ist manchmal das gleiche Wort, wir reden gute Sachen über Gott. Erstens, wir sind berufen, das Evangelium zu bringen und dadurch zu segnen. Zweitens, wir sind berufen, Gott zu loben, da steht auch einiges in der Bibel. Und drittens, wir sind berufen, auch einfach nur so zu segnen, Menschen so zu segnen. Und das versuche ich zu erklären. Dafür hat jetzt eigentlich dieses Beispiel von meinem Job gedient. Ich gehe mal zu Psalm 8, Vers 6. Ihr kennt ja Psalm 8, diese bekannte Stelle, wo es heißt, aus dem Munde von Säuglingen und Kindern habe ich mir ein Lob zubereitet, aber die meine ich gar nicht. Ist ja immer interessant, was da noch so drin steckt in so einem Psalm. Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn weniger niedriger gemacht als Gott. Der Mensch ist ein bisschen niedriger als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Händewerk und so weiter. Alles hast du unter seine Füße getan. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du den Menschen gekrönt. Das heißt, jeder Mensch auf dieser Erde trägt eine Krone. Und das ist Ehre und Herrlichkeit, ist eigentlich das Gleiche, aber jeder Mensch trägt eine Krone und da steht drauf, Gottes Herrlichkeit. Und mein Punkt 3 ist, berufen zu segnen, berufen Gutes zu sprechen. Jetzt bin ich aber nicht beim Evangelium, sondern wir sind berufen, Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, zu segnen. Aus welchem Grund? Weil sie nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das ist der Grund. Du hast den Mensch wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Ihr kennt es ja vielleicht manchmal, Gemeinde ist rum oder im Job. Und ihr kommt ins Gespräch mit Frau Wunderbar oder Herr Sonderbar. Und so im Gespräch merkt man eigentlich, wie diese Person einem eigentlich nervt. Und man redet dann und man redet auch über sie, aber man redet eigentlich schlecht irgendwann, weil diese Person einem nervt. Weil diese Person in einem Dinge anstößt und triggert, die einem nicht passen. Jemand hat mal gesagt, das, was einem am anderen stört, ist meistens das eigene Problem. Aber wenn die Bibel jetzt sagt, wir sollen nicht fluchen, also nicht schlecht reden, und wenn in unserer Zunge Macht über Leben und Tod, also was machen wir dann mit so Leuten oder wie gehen wir die Sache denn an? Und das finde ich irgendwie echt schwierig. Aber mir hat es geholfen. Ich habe mich neulich mit jemandem getroffen. Und er hat immer gesagt, entscheidend ist, dass wir die Menschen mit dem Herzen sehen. Das Problem ist nämlich oft, dass wir von solchen Frau Wunderbar und Herr Sonderbar so genervt sind, dass wir gar nicht mehr mit den Augen Gottes sehen. Nämlich, dass uns gegenüber ein Mensch steht, der von Gott geschaffen ist, nach dem Bilde Gottes, gekrönt mit seiner Herrlichkeit, also mit seiner Schönheit und mit seiner Ehre. Jeder Mensch, der uns gegenübersteht, ist damit gekrönt. Und dann fangen wir an zu reden mit diesen Leuten, mit Frau Wunderbar. Und wir reden und wir fangen auch an, ein bisschen so unser Ja und wir sind dann so eigentlich eher genervt und wir sind eher so unfreundlich. Aber wir merken das gar nicht. Und das eigentliche Problem ist aber die Schwingung. Es kann sein, dass wir auch mal noch, ja, das hast du ja toll gemacht, aber alles, was so mitschwingt, ist eigentlich, da schwingt was mit, was nicht gut ist. Und das ist unser Herz. Weil wir manchmal vergessen, diese Menschen mit dem Herzen Gottes zu sehen. Erstens, sie sind gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Und zweitens, diese Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, sind total verloren. Und wir vergessen manchmal in unserem Herzen im Umgang mit ihnen, egal wer es ist, dass sie komplett verloren sind. Dass Gott über sie ein Schicksal ausgesprochen hat, nämlich, dass sie irgendwann verflucht sind, dass sie in die Hölle kommen, dass sie nicht errettet sind, sie sind verloren. Und in ihrer Verlorenheit, in ihrer Gefangenheit vom Teufel, wissen sie sich ja gar nicht anders zu helfen, wie nach Anerkennung zu schreien, wie blöd zu sein, wie Aufmerksamkeit zu suchen, weil sie haben ja Gott nicht. Und mit diesen Menschen haben wir zu tun, jeden Tag. Und unsere Berufung ist, erstens klar, ihnen das Evangelium zu bringen, aber zweitens auch, ihnen Gutes zuzusprechen. Jetzt ist nur eins wichtig, und das hat mir mein Mentor immer gesagt, der Carsten, mit dem habe ich einmal pro Woche telefoniert, wir haben Sachen besprochen über die Gemeinde, und dann hat er immer gesagt, Patrick, du brauchst zwei Dinge, Wahrheit und Liebe. Also wenn ich jetzt euch sage, ihr sollt Gutes in Menschen hineinsprechen, dann sollten das keine so künstlichen guten Sachen sein, sowas wie, hey, das hast du aber toll gemacht heute, oder hey Mann, du siehst gut aus. Das sind so künstliche Lobs, das ist eigentlich gar nicht ehrlich gemeint. Das sagt man halt so und es bedeutet dem anderen gar nichts. Ich weiß nicht, kennt ihr das manchmal? Man kriegt so eine Postkarte und da steht drauf, liebe Grüße aus dem Urlaub und mach's gut. Das hat überhaupt keine Bedeutung, das ist einfach so eine Floskel. Sondern die Dinge, die wir reden, die sollen durchdrungen sein aus Wahrheit und Liebe. Also wir sollen nicht irgendwas sagen, sondern was wahr ist. Wir sollen in dem anderen die Ebenbildlichkeit Gottes erkennen. Und das kann dann so aussehen, hey, Gott hat dich echt schön gemacht. Du siehst gut aus, du bist geliebt. Hey, du bist wunderbar, weil Gott dich wunderbar gemacht hat. Wir reden Gutes und dadurch schaffen wir etwas in unserem Gegenüber. Und eben dieser zweite Punkt, Wahrheit und Liebe. Wahrheit ist, wir sagen die Dinge, wir übertreiben nicht, sondern wir sagen es wirklich. Und Liebe ist unsere Herzenshaltung. Das Entscheidende im Umgang mit Menschen, ob wir ihnen zum Segen werden, ist, wo unser Herz steht. Und die größte Gefahr ist eigentlich, dass wir stolz sind und dass wir denken, das, was ich tue, ist besser wie das, was der andere tut. Und deswegen warnt uns die Bibel auch ganz klar vor diesem Richten. Jesus sagt zwar an einer Stelle, wenn ihr richtet, dann ist wichtig, dass ihr gerecht richtet. Also er erlaubt es uns, über andere Menschen zu urteilen. Wir dürfen sagen, hey, das und das bei dem Menschen stimmt nicht. Und das ist Wahrheit. Jesus erlaubt uns, auch über andere Menschen zu reden. Wenn ihr richtet, sagt er, dann achtet darauf, dass ihr gerecht richtet. Das ist auch wichtig, dass wir unterscheiden, was bei einem Menschen gut ist und was schlecht ist. Aber an anderer Stelle sagt er, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und er meint damit ein Richten, was sich in Stolz über meinen Nächsten erhebt. Wenn ich ihm gegenüberstehe oder ihr und denke, boah, der spielt aber schlecht Fußball, der spielt aber schlecht Tischtennis oder der stottert oder der kann ja das und das nicht. Im Herzen denke ich aber, ich kann es besser. Also bei mir würde das so aussehen, ich sitze hinten in der letzten Reihe vorne predigt jemand, dann würde ich sagen, ah, der predigt aber echt einen Stuss, das kann ich besser. Und plötzlich erhebt sich mein Herz. Und ihr werdet es nicht glauben, nächsten Sonntag stehe ich wieder da und Gott zeigt mir wieder, wie abhängig und wie schwach ich bin und dann klappt es mal wieder doch nicht. Aber es geht um mein Herz. Wahrheit und Liebe, die Liebe muss da sein, sonst haben meine Worte gar keine Kraft. Und Jesus sagt, dass ein guter Baum immer gute Frucht bringt. Und er meint damit, dass ein gutes Herz auch immer gute Frucht bringt. Das heißt, wenn unser Herz richtig ist, wenn wir Menschen mit Gottes Augen sehen und wenn wir nicht ihnen stolz gegenüber sind, dann werden wir immer ihnen dienen mit den Worten, die wir sprechen. Und dann werden auch die Worte des Evangeliums immer auf fruchtbaren Boden fallen, weil sie mit Liebe kommen. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes. Es geht ja um unsere Zunge, um das, was wir reden, was wir über Menschen reden. Den Vers, den ich am Anfang gelesen habe, das, was wir reden, hat tatsächlich auch eine Auswirkung auf unser eigenes Leben, nicht nur auf den anderen. 1. Petrus 3, Vers 8. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das heißt, wir essen von der Frucht, von dem, was wir reden. Das bekommen wir selber zu essen. Das, was wir sprechen, hat was mit unserer Realität zu tun. Ich unterstütze es mal noch mit anderen Versen. Sprüche 13, Vers 3. Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele. Also wer darauf guckt, was er redet, der behütet sich selbst. Wer aber immer seine Lippen aufsperrt, tut zu seinem Unglück. Also wer viel redet und immer was zu sagen hat, es gibt ja Menschen, die haben zu allem eine Meinung, obwohl die Schrift sagt eigentlich, Jakobus schreibt, wir sollen hören, erstmal hören. Aber wer viel redet und immer seine Lippen aufsperrt, tut zu seinem Unglück. Sprüche 21, 23, wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. Und das finde ich noch ein spannendes Phänomen, das ist jetzt auch mein Topping, eigentlich so mein Add-on zu der Predigt. Ihr merkt, ich bewege mich viel im Internet, deswegen diese ganzen Begriffe. Also es ist eine Zugabe, was ich jetzt noch sage. Wenn wir weise reden, wenn wir unsere Zunge behüten, wenn wir unsere Worte bedacht wählen, dann bewahrt es unsere eigene Seele, dann essen wir von der Frucht unserer eigenen Worte. Jetzt hätte ich noch viel zu sagen über die Zunge. Zum Beispiel habe ich mich beschäftigt damit, dass Gott ja schafft durch sein Wort, also dass mit Worten Sachen geschaffen werden und dass es immer das Wort ist und dieser Hauch eben, der Geist, die zwei gehören auch zusammen, das Wort und der Geist gehören immer zusammen. Und ich habe hier noch eine ganze Seite stehen, aber ich wollte ja schon beim ersten Satz aufhören und deswegen schließe ich nochmal mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das haben wir auch im Rhetorikseminar gelernt. Das, was du am Schluss sagst, ist das, was die Leute sich merken, den Rest vergessen sie ja wieder. Also ist nicht böse gemeint, das ist einfach so eine interessante Tatsache. Und deswegen sage ich das nochmal zum Schluss. 1. Petrus 3, Vers 8, unsere Berufung. Petrus ist so cool, dann steht er hier, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Ihr müsst unbedingt Petrus lesen. Zum Beispiel schon in Vers 1, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverweltlichen Erbe. Aber ich war ja jetzt bei 1. Petrus 3, 8. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer es das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge. Auch hier wieder die Verheißung. Wer gute Tage sehen will, hüte seine eigene Zunge. Dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Ich möchte mit uns beten und Gott einladen, in unserem Herzen das, was wir gehört haben, zu bekräftigen und Leben reinzubringen durch seinen Geist. Amen.